Dietrich Bonhoeffer. Ein Streber schwimmt gegen den Strom. Und keine Gefängniszelle der Welt kann Liebende trennen. Kennt ihr den Sänger Herbert Grönemeyer? Wenn ich den sehe, muss ich immer irgendwie an Dietrich Bonhoeffer denken. Ich weiß aber gar nicht, ob er ihm so wirklich ähnlich sieht. Vielleicht ein bisschen, aber es ist, glaube ich, eher die Ähnlichkeit vom Typ her. Beide haben irgendwie was sehr Authentisches und sowas Gradliniges. Als Grönemeyer sich bei einem Konzert mal verletzte, soll er sich weiter durchgekämpft haben mit dem Spruch: Mit einem Messer im Rücken gehen wir noch nicht heim. Das passt auch zu Bonhoeffer. Nicht, dass starke Sprüche sein Ding waren, aber Ehrlichkeit vermittelten ihm seine Eltern. Und immer auf dem Boden zu bleiben, Rücksichtnahme und Demut auch gegenüber Schwächeren zu haben und etwas durchzuziehen, von dem man überzeugt ist. Bonhoeffer war das 6. von 8 Kindern. Und es war immer was los. Dafür sorgte Bonhoeffers Mutter, die gegen viele Widerstände ein Lehrerinnenexamen gemacht hatte und die Kinder selbst unterrichtete. Als es ihr bei immerhin 8 Kindern zu viel wurde, behielt sie sich den Religionsunterricht vor. Sie kam ja schließlich auch aus einer Theologenfamilie. Aber es wurde auch musiziert. Bonhoeffer zum Beispiel spielte sehr gut Klavier. Sie gaben tolle Feste, machten Ausflüge in die Lüneburger Heide zum Wandern und manche Persönlichkeit aus der Gesellschaft kam auf einen Drink vorbei. Bonhoeffers Vater war Neurologe und leitete die Psychiatrie der Charité-Klinik in Berlin. Keine Frage, Bonhoeffer kommt aus gutem Haus. Und er ist schon irgendwie ein Musterschüler. Er studiert Theologie in Tübingen und Berlin, aber es zieht ihn auch schon immer in die Welt. Mit seinem Bruder Klaus unternimmt er eine Reise nach Rom. Nach dem Studium übernimmt er eine Stelle als Vikar in der deutschen Gemeinde in Barcelona. Da setzt er sich vor allem in der Jugendarbeit ein und gibt schulschwachen Kindern Nachhilfe. Er verbringt anschließend ein Jahr in New York am Theologieseminar und nutzt die Zeit, um die Kirchen im armen Viertel Harlem kennenzulernen. Bonhoeffer liegen dir am Herzen, kein so einfaches Umfeld und keine so guten Voraussetzungen haben wie er selbst. Zurück in Deutschland übernimmt er ausgerechnet eine Konfi-Gruppe am Prenzlauer Berg, wo damals viele arme Familien lebten, und verschafft sich Respekt bei den Chaoten, weil sie merken, dass er mehr von der Welt kennt als nur seinen Schreibtisch. Erzählt ihnen von den jungen Basketballspielern in Harlem, kauft den ärmsten Jungs mit finanzieller Unterstützung seiner Mutter Konfi-Anzüge und nimmt sie mit zu Ausflügen in das Ferienhaus der Bonhoeffers im Harz. Später kauft er ein Stück Land und stellt eine kleine Holzhütte drauf, die zum Konfi-Treff wird.
Aber sich für Außenseiter und an den Rand gedrängte stark machen, das wird mittlerweile immer gefährlicher. Insbesondere Juden werden immer deutlicher offen vom Naziregime angefeindet. Ein Radiovortrag, in dem Bonhoeffer 1933 aus Glaubenssicht den Führerkult kritisiert, wird ausgeblendet. Einige Monate später hält er einen Vortrag über die Judenfrage. Darin spricht er einen heute noch bekannten Satz: dass es nötig sein kann, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad in die Speichen zu fallen. Das kommt gar nicht gut an und manche Hörer verlassen verärgert den Saal. Denn die Kirche in Deutschland hat sich unter dem Banner Deutsche Christen immer mehr den Vorstellungen der Nazis angepasst. Sie führt unter dem neu ernannten Reichsbischof Müller den Arierparagraf ein, wonach jüdischstämmige Pfarrer entlassen werden müssen. Bonhoeffer sucht gegen den Naziterror nach Verbündeten in der Kirche weltweit. Ökumene wird für ihn ein ganz wichtiges Wort. Eine Verbindung von Kirchen aus der ganzen Welt, die für einen echten Glauben einstehen wollen. Doch er merkt, dass er mit seinem Einsatz immer mehr alleine steht. Er ist hin und her gerissen, zwischen Tatendrang und Skrupeln, bekommt Angst, sich in Rechthaberei zu verrennen und beschließt, wie er es sagt, in die Wüste zu gehen. Er übernimmt eine Auslandspfarrstelle in London und freundet sich mit George Bell, dem Bischof von Chichester, an. Aber auch dort merkt er, die Mühen der großen Kirche malen langsam. Wie Bonhoeffer findet, zu langsam, um ein großes Unglück zu verhindern. Er mahnt an, sich nicht hinter vermeintlichen Sicherheiten zu verstecken, sondern jetzt Verantwortung zu übernehmen. Er schreibt: Verzögerte oder verpasste Entscheidungen können sündiger sein als falsche Entscheidungen, die aus dem Glauben und aus der Liebe kommen. Bekenntnis heißt es heute in Deutschland. Bekenntnis heißt es heute auch für die Ökumene. Weg mit der Angst vor diesem Wort. Die Sache Christi ist auf dem Spiel.
Wer nicht für Juden schreit, der soll auch nicht gregorianisch singen, sagt er. Er unterrichtet mutige junge Pfarramtsanwärter in einem illegalen Predigerseminar in Finkenwalde. Viele von ihnen werden verhaftet. 1937 wird das Seminar zwangsgeschlossen. Als er eine Einberufung zum Kriegsdienst erhält, kann sein Vater eine Zurückstellung erreichen, mit der Begründung, dass Dietrich Einladungen zu Vortragsreisen in den USA hat. Aber in der Sicherheit dort hält Bonhoeffer es nicht aus und kehrt nach 6 Wochen zurück. In ihm ist der Entschluss gereift. Wenn nun auch die bekennende Kirche machtlos geworden ist, dann muss er eben außerhalb der Kirche Verbündete gegen das mörderische Regime finden. Er schließt sich der Widerstandsgruppe um Graf von Stauffenberg an, die ein Attentat auf Hitler plant, und wird von der Gruppe in die Spionageabteilung der Nazis eingeschleust. Offiziell arbeiten die Männer für Hitler. Im Untergrund bereiten sie den Sturz der Nazis vor. Auch Bonhoeffer wird zum Doppelagent. Die Nazis schicken ihn als Spion und Unterhändler ins Ausland. Bonhoeffer versucht dort, Unterstützer gegen Hitler zu finden. Doch alle Versuche, Hitler zu töten, scheitern. Die Pläne der Attentäter fliegen auf und Bonhoeffer wird als einer der Verschwörer 1943 gefangen genommen. Die erste Zeit im Gefängnis ist für ihn sehr hart. Er wird in einer verschmutzten Zelle isoliert. Er bringt es nicht über sich, diese stinkende Bettdecke überzuziehen. Außer Beschimpfungen der Wärter spricht niemand ein Wort mit ihm. Aber er hat gelernt, auch in Bedrängnis standhaft zu bleiben. Er achtet darauf, einen strengen Zeitplan einzuhalten. Und er findet für seine Mitgefangenen manches tröstliche Wort. Mit der Zeit beginnen auch die Wärter ihn zu schätzen und versuchen ihm das Leben erträglicher zu machen. Von den Eltern erhält er alle 10 Tage Post, die er auch beantworten darf. Dietrich schreibt: Du, liebe Mama, hast kürzlich mal geschrieben, dass du stolz darauf wärst, dass deine Kinder sich in schauderhafter Lage anständig benehmen. In Wirklichkeit haben wir all das von euch beiden gelernt. Er schreibt auch an seine Freunde und an seine Verlobte, Maria von Wedemeyer. Sie schreibt ihm zurück aus seinem Jugendzimmer in Berlin, wo sie vorübergehend eingezogen ist, wie sie auf dem Fenstersims sitzt und seine Briefe liest. Ich sitze zusammengekauert auf dem Fensterbrett und sehe in den Himmel. Ein Stück Himmel ganz für mich allein. Wie es einmal sein wird mit uns beiden, Himmel und Erde.
Sie schreibt ihm, dass sie ihr Zimmer wie eine Gefängniszelle eingerichtet hat und einen Kreidekreis um das Bett gezogen hat, genau in der Größe der Zelle. Dass sie Jugendbilder von Dietrich ansieht, die sie von seiner Mutter bekommen hat. Und wie sie die Sachen beneidet, die sie ihm bei den Besuchen ins Gefängnis bringt, dafür, dass sie bei ihm bleiben dürfen. Nach einem dieser Besuche schreibt sie: Es ist alles wie ein Traum. Von mir ist ein Teil meines Herzens bei dir hängen geblieben. Und je weiter ich von dir fortging, umso mehr zog es mich zurück. Als Bonhoeffer in ein anderes Gefängnis verlegt wird, reißt sie ihm verzweifelt nach, schreit die Wärter zusammen. Schließlich wird ihr Zug von einem Bombenangriff aufgehalten. Alle flüchten. Nur Maria bleibt sitzen. Im Zug neben ihr sitzt ein junger Mann, der damals bei Bonhoeffer im Konfirmandenunterricht war. Er rettet sie aus dem Zug. Maria sieht Dietrich nie wieder. Bonhoeffer wird am 9. April 1945 von den Nazis erhängt, kurz vor seinem Bruder Klaus. 11 Tage später, am 23. April, befreien die Amerikaner das KZ Flossenbürg. Maria von Wedemeyer wandert in die USA aus, wo sie als eine gefragte Mathematikerin maßgeblich an der Entwicklung der Computertechnologie beteiligt ist.
Dietrich Bonhoeffer soll sich von seinen Mitgefangenen mit den Worten verabschiedet haben: Das ist das Ende. Für mich, es ist der Anfang.